FC Thekenphilosophen, der Talk rund um den 1. FC Köln mit Ralf Friedrichs, Julian Witzel und exklusiven Gästen.
Hallo und herzlich willkommen bei den FC Thekenphilosophen. Ja, der FC hat leider, wie wir alle mitbekommen haben, in Freiburg 2:1 verloren, eigentlich ganz ordentlich gespielt. Dennoch wollen wir uns heute mal damit befassen, kritisch, wohlgesonnen wie immer. Also den Mix finden wir und dafür haben wir auch genau die richtigen Leute hier. Und ich freue mich, dass er mal wieder hier ist, seit September, glaube ich, das letzte Mal da. Christian Löhr vom Kölner Stadtanzeiger, grüß dich, lieber Christian.
Vielen Dank für die Einladung. Schön, dass ihr es geschafft habt. Schön, dass ihr hier seid.
Ja, wunderbar. Jetzt übernimmt ja, er den Gag schon.
Ja, das ist auch
gut. Ja. Sehr gut. Das ist mal, wie sich das rumgesprochen hat. Und damit bin ich natürlich bei meinem Co-Host, dem Chefanalytiker Julian Witzel von der WAZ. Julian, auch dir ein herzliches Willkommen.
Ja, und schön, dass ihr beide hier seid.
Ja, auch wir. Ne? Also ich bin eben rumgelaufen und dachte, ich mach mal mit.
Schön, dass wir alle drei hier sind.
Genau. Ja, wir gehen normalerweise auch noch auf die Straße und fragen, da habt ihr nicht auch Lust? Aber die meisten sagen, nö, weiß auch nicht warum. Irgendwie das Wort Thekenphilosophen scheint morgens um die Uhrzeit abzuschrecken. So, und jetzt haben wir genug geblödelt, jetzt müssen wir über den FC reden. 2:1 verloren, Christian, ist jetzt keine Neuigkeit mehr, aber zwei Tage danach, wie empfindest du das Spiel aus heutiger Sicht?
Ja, vielleicht muss ich vorab sagen, dass ich es nur im Fernsehen gesehen habe. Der Kollege Werner war ja vor Ort, wie wir immer noch
das
sagen.
Das ist nicht schlimm,
ja. Naja, also... Ich finde, Quasi-Jock hat ja gleich danach gesagt, dass Fußball wird in Momenten entschieden und das war's. Ne? Ich fand wirklich, du gehst ja in Führung, ein bisschen glücklich, aber jetzt ja auch nicht unverdient und hältst die Führung aber nicht. Dann hast also den ersten Moment, in dem es eine Wendung nimmt zum eher Unguten. Ja, und dann hast du ja gar nicht so viel falsch gemacht, machst das Tor selbst nicht, kassierst einen, dann verlierst du und denkst und gehst eigentlich mit einem relativ handelsüblichen 1-2 nach Hause gegen eine Truppe, die international spielt als Aufsteiger. Also alles kein Drama und weh tut's dann aber ja trotzdem.
Ja, irgendwie also, doch.
Ja, also dieses schale Gefühl hat, dass halt irgendwie mehr drin war.
Ja. Also im Prinzip ist damit ja auch alles gesagt, wir machen jetzt Feierabend, gehen auf die Theke. natürlich nicht,
Julian. Ja, Christian hat ja wie immer alles perfekt auf den Punkt gemacht. Aber nee, vieles teile ich natürlich. Dieses Gefühl, da wäre was drin gewesen. Und ich finde, das wurde am Ende auch so die letzten 20 Minuten oder so eine Viertelstunde, wo ich gedacht hätte, kommt da jetzt nochmal was nach vorne? Das hat mir so ein bisschen gefehlt.
Ja.
So dieses, wir wollen jetzt unbedingt noch irgendwie den Punkt holen. Ich finde, das hat so kurz nach der Halbzeit, hast du gedacht, die kommen richtig mit Feuer raus, hatten auch zwei, drei gute Abschlüsse.
Na, war richtig gut.
Ich finde sogar eine Riesenmöglichkeit eigentlich von Ache.
Der Kopfball,
wo er sich so selbst anköpft, weil das war wieder so eine Weltflanke von Castro Montes. Ja. Fand ich wirklich überragend.
ACM.
Genau, und danach haben sie so ein bisschen wieder den Faden verloren und ich dachte, am Ende so mit der Schlussoffensive hatten sie auch wieder mehr Ballbesitz, aber es hat so ein bisschen dieser, ja gut, Wille ist zu viel gesagt, aber doch so ein
Punch,
bisschen, ne, so genau dieser Punch, dieses unbedingte, komm, wir drücken den noch einen rein, weil das wäre ja wirklich möglich gewesen, weil...
Ja. Also ja, mich ärgert es wirklich
unheimlich. Und du hast nämlich gemerkt, so Freiburg, die haben ja auch wenig verändert im Vergleich zu Donnerstag. Also die waren am Ende auch schon, die hätten jetzt nicht mehr so viel zusetzen können. Ich glaube, denen hätte das 3-1 sehr gut getan. Da hätten sie gedacht, Deckel drauf. Und da hätte der FC am Ende schon noch mal so ein bisschen nachgehen können oder müssen sogar, finde ich.
Ja, da hat irgendeiner auch irgendwo geschrieben, ich habe es im Netz gelesen, da fand ich sehr passend. Nur ein Satz, so von wegen, eigentlich wie immer in Freiburg, FC spielt gut mit, muss eigentlich nicht verlieren, aber irgendwie gewinnt Freiburg das Ding.
Ja, ich fand es bemerkenswert, weil Freiburg hat ja ganz objektiv ein paar Leute auf dem Platz, die echt super performt haben und einfach auch echt gute Spieler sind. Also ein Suzuki, das ist ein super Spieler. Ich fand Ginter ganz hervorragend, wie der es gemacht hat. Und dann siehst du einfach eine Mannschaft, die an so ein paar Positionen einfach absolut top besetzt ist und ja auch dann nicht für Spaß Europa League spielt. Und die spielen zu Hause und die stehen gut da. Und dann wundert man sich ja trotzdem, also ich habe mich tatsächlich hinterher so ein bisschen gewundert, dass der FC die ja wirklich im Griff hatte.
Und also viel also Anfang der zweiten Halbzeit, das wurde ja gerade schon besprochen,
ja.
Also die haben die ja wirklich im Würgegriff gehabt.
Ja.
Und dann hat Freiburg es aber ganz clever gemacht, irgendwann so ein bisschen den Schwung rausgenommen, da mal ein bisschen liegen geblieben, da blieben auf einmal zwei Mann liegen. Und da war der Schwung ein bisschen raus, war
aber
schade.
Aber das ist genau das, auch da am Anfang, obwohl es gut war, hat da auch dieser Punch gefehlt. Ich finde, selbst bei der Aktion mit Bülter, wo er von
Kübler noch abgegrätscht wird, wenn er da mit Vehemenz mal direkt den Abschluss sucht. Also es war immer so der letzte Ticken hat so gefehlt und das war genau das, was die Freiburger beispielsweise beim 2-1 hatten, weil war ja nicht gewollt, dass der Matanovic den Ginter anköpft, aber er setzt direkt nach, er bleibt in der Szene. Vorher war es auch ein bisschen so Larifari verteidigt vom FC diesmal, weil sie unheimlich viel Raum hatten. Mhm. Und dann verlierst du durch sowas so ein Spiel und das ist schon ärgerlich. Und wie du sagst, dann siehst du halt auch, was die trotzdem für eine Klasse einfach auf dem Platz haben.
Ja, das ist dann die Substanz, weil, ne? Genau. Wenn du von Momenten sprichst, dann bedeutet es ja auch, dass du eben ein paar Spiele auf dem Platz hast, die solche besonderen Momente dann auslösen. Und dann ist es eben auch, also Matanovic, das ist ja ein super Mann. Ja. Das ist ja dann auch kein Zufall, dass dann gerade der nachsetzt und also es war natürlich auch schon so ein bisschen ein Qualitätsthema, aber das alles spricht ja jetzt auch nicht gegen den FC.
Nicht wirklich, aber lass uns doch mal mit der Startelf beginnen. Das ist ja das beliebte Spiel, was wir jede Woche haben. Was ist diesmal aus dem Würfelspiel rausgekommen? Und, es hat fünfmal gewechselt. Boah. Wobei, da muss ich ihn direkt in Schutz nehmen. Ich finde, das war ja nach der zweiten Halbzeit letzte Woche durchaus nachvollziehbar, dass er jetzt auch ein paar Leute die er eingewechselt hatte, zum Beispiel Ache und Lund, die letzte Woche eingewechselt wurden und ja wirklich gut performt haben, besonders Ache, dass die spielen würden, war ja klar. Und Simpson Pusey war halt angeschlagen und der Kollege Elmaller eben auch. Ne? Also von daher war es ja eigentlich fast schon logisch. Ne? Die ganz große Überraschung war es ja eigentlich dann doch nicht.
Ach, ich finde, also natürlich bietet Lukas Kwasniok da einmal Angriffsfläche. Vielleicht wollen die Leute auch ungern ständig überrascht werden. Also ich merke es ja auch an mir selbst. Ich habe das neulich gehabt, da war ich auf dem Weg zum Stadion und gucke auf die Aufstellung und habe mich verguckt, bin in der Zeile verrutscht und habe die Ersatzbank gelesen. Und dann habe ich die Ersatzbank gelesen und habe gedacht, okay, jetzt ist er verrückt geworden. Und habe im selben gedacht, aber gut, kann halt sein.
Und dann habe
ich verstanden, ach so, okay, nee, das, ich bin verrutscht, die Startelf. Habe ich auch nicht mit gerechnet, aber ist so ein bisschen nachvollziehbarer. Aber er kann es ja in der Regel erklären. Also auch zum Beispiel seine Wechsel zur Halbzeit gegen Mainz, dass er sagt, ich will Kraus in der Schlussphase auf dem Platz haben und er hat Hüftprobleme und darum habe ich nicht damit gerechnet, dass er durchhält. Wenn er ihn dann bringt zur zweiten Halbzeit und er funktioniert, dann heißt das ja noch lange nicht, dass er ihn noch hätte zum Anfang bringen können. So darum, dass ich finde, das ist dann oft sehr nachvollziehbar und dann hören wir nicht, oder ich versuch's dann schon, aber manchmal hören dann auch die Leute nicht so genau hin, wenn er es erklärt, aber er kann fast alles erklären. Mhm. Gleichzeitig denke ich dann schon manchmal, also dieses Thema Abarbeiter, Spielverbesserer, Spielentscheider und der kann nur 45 Minuten und dann kriegt Özkan schon wieder einen Ganzkörperkrampf und dann dies, das, jenes.
Und jetzt ist er wieder ganz raus.
Ja, und dann denke ich so, okay, ich kann, also wenn ich mir 15.000 Gedanken mache und immer alles erklären kann, dann ist es vielleicht irgendwann auch eine Frage der Priorisierung und dann muss ich mir auch mal gefallen lassen, welches Risiko bin ich bereit einzugehen, ist vielleicht ein Kraus gleichzeitig ein Abarbeiter, Spielverbesserer und Entscheider und das womöglich über 90 Minuten und gibt es womöglich auch dann eine Position für ihn. Also ist, wenn ich mich hinsetze und versuche, jetzt immer auf das Beispiel Kraus, mir 15.000 Gedanken zu machen, warum Kraus spielt oder nicht spielt, dann ist es womöglich am Ende so, dass ich dann da als Trainer sitze und es wirklich aussieht, als würde ich würfeln, weil ich einfach jeden Gedanken zulasse. Und darum kommen dann auch solche Ausstellungen raus. Und ich meine, wir haben ja Christian Keller erlebt, der auch immer alles erklären konnte.
Und jetzt auch wieder viel erklärt, ne?
Ja. Da komme ich gerade drauf. Er ist gerade im Erklärmodus.
So, und darum, ich finde es in gewisser Weise nachvollziehbar, was quasi auch mal. Manchmal habe ich das Gefühl, dass er aber auch dann Probleme adressiert, die womöglich gar keine sind.
Ja.
Und das ist dann vielleicht auch eine Frage der Filtereinstellung.
Das ist ja das, was wir manchmal hier auch schon gesagt haben, mit verschiedenen Besetzungen. Er macht sich vielleicht manchmal ein bisschen zu viel Gedanken.
Ja, also
das ist ja immer wieder toppen, genau, habe ich das Gefühl.
Es ist auch eine Qualität. Ich habe zu Saisonbeginn ein paar Mal gedacht, weil im Sommer, als Friedhelm Funkel den Aufstieg vollendet hatte und ja im Rennen war.
Ist auch im Erklärmodus im Moment übrigens.
Ja, aber Funkel hat damals ja gesagt, er wird es machen und wir haben ja auch dann hin und her überlegt, ob das ein bisschen oldschool ist, ne? Ob man nicht irgendwie ambitioniertere Entscheidungen vorbereiten müsste. Und dann habe ich zu Beginn der Saison ein paar Mal so gedacht, okay, was der Kwasniok hier aufbaut, auch gedanklich, das würde wahrscheinlich Friedhelm Funkel nicht liefern.
Ja.
Friedhelm Funkel ist einfach ein anderer Trainer. Und jetzt bin ich manchmal sogar versucht zu sagen, hey, ganz ehrlich, wie wird denn der Funkel jetzt aufstellen? Der wird einfach sagen, hä? Ja, das ist doch völlig klar. Ne? El Maler links und dann muss halt der Kaminski rechts und dann ist doch so und so. Und dann wird der Friedhelm Funkel das erklären, würde aus 10 Gedanken 3 priorisieren und sich da innerhalb von 5 Minuten für einen entscheiden und der wäre auch noch richtig und funktionieren. Und das ist halt die Diskrepanz.
Ja, dafür sonst nochmal verschieden. Und ich glaube, so ein bisschen das Problem natürlich bei den vielen Ausstellungen ist halt immer noch diese Innenverteidiger-Problematik, wo er halt auch nichts für kann, wo man jetzt wieder sieht, ich finde, Vandenberg war bis zu seinem Platzverweis, kam der immer besser rein. Jetzt hat er gefühlt wieder, nicht nur gefühlt, sondern anderthalb Monate nicht Bundesliga gespielt. Das merkst du dann direkt auch wieder. Wenn jetzt ein Simpson dabei gewesen wäre, wie sähe das dann aus, gerade bei so einem Gegentor auch, weil da war der Vandenberg ja auch nicht voll auf der Höhe. Ja,
total.
Ne? Solche Sachen, da kann er ja dann nichts für die Wechsel. Ja. Nur eine Personal hat mich schon gestört, ist jetzt zu viel gesagt, aber überrascht. Und das war Thielmann und das hat er leider dann auch wieder...
Hast du gelesen, ne? Steht hier.
Achso, nee, das haben viele... Also ich finde, das hat er leider mit der Leistung auch wieder bestätigt. Der ist in so einem großen Loch im Moment. Mhm. Ich fand ja auch nicht, dass er im Moment vorher... ich weiß nicht, wie er trainiert hat. Dann würde er vielleicht sagen, das sind ja dann auch wieder Gedanken, oh, der hat sich so einen Arsch aufgerissen. Aber in den Spielen vorher hat er es zumindest nicht angeboten, dass er jetzt wieder in der Startelf stehen könnte, finde ich.
Gar nicht. Jetzt 16 Einsätze, habe ich mal geschaut. Eine Kicker-Gesamtnote, sorry, da ich die Konkurrenz erwähne, von 3,63.
Ich bin Kicker-Fan.
Ja, von daher okay.
3,63 ne? Ist eigentlich sogar noch okay. Ist
zwei Tore, zwei Assists.
Der hat natürlich am Anfang sehr viele gute Noten gesammelt.
Ja, der Anfang war ja auch gut, aber so in den letzten, ich sag mal, 8 bis 10 Spielen rechtfertigt er eigentlich nicht immer, dass er eigentlich fast immer spielt. Ne? Also das,
deswegen
war ich da auch überrascht.
Und weil auch sagten, wieso Kaminski wieder im Zentrum? Ich glaube, bei Kaminski im Zentrum liegt es auch einfach daran, dass die anderen Achter, die vorgesehen sind, so formschwach sind, dass er ihn da hinstellen muss. Ich glaube, er würde ihn auch lieber auf den Außen sehen. Also würde ich jetzt auch gerade in so einem Spiel jetzt mal, wenn El Maler mal von der Bank kommt.
Ja.
Also manche Sachen... Ich kann, also wie du sagst, man kann vieles im Nachgang dann nachvollziehen. Natürlich sind es trotzdem immer viele Wechsel auf einmal.
Und am Ende muss man sagen, zumindest der Anfang war ja positiv. Der FC ist in Führung gegangen. Wenn auch ein bisschen mit Unterstützung des Gegners. Also
und auch muss man sagen, meiner ist seit dem Winter jetzt neu, also seitdem es jetzt wieder rausging, Januar, präsentiert sich sehr, sehr ordentlich.
Also zumindest was von der Agilität her und von dem, der war auffällig, das muss ich ganz klar sagen. Aber für mich bleibt der ungefährlich. Ne? Also ab und zu rutscht ihm mal einer raus, Gott sei Dank. Das ist ja das Gute.
Also es gab klar, allein die erste Aktion in der zweiten Minute, das ist ja fast eine 2-auf-1-Situation. Ne? Und ich weiß nicht, wo er den da hinschießt. Also ich glaube, ob er in Seiten ausgeht oder...
Aber das war halt der typische Meiner, den wir besser kennen als den Zweitliga-Meiner.
Ich habe den großen Fehler gemacht und einmal damit angefangen, darauf zu achten, auf welchen Fuß sich El Maler die Bälle legt, wenn er alleine aufs Tor zuläuft. Und er hat ein unfassbares Talent, sich im letzten Moment und wirklich im allerletzten Moment, der ist an allen vorbei und dann legt er sich den Ball auf den falschen Fuß. Und dann schießt er halt so Meiner-mäßig ab. Gegen Manuel Neuer ist das Ding dann plötzlich drin. Das war ja... War ja ein Witztor.
Ne? Ja, ja.
Und,
so. Ja,
und auch jetzt in...
Ich wusste aber nicht, dass er so fest schießen kann.
Ja, zumindest. Und jetzt in Freiburg war es ja auch, den macht er doch auch mit links. Ne?
Ja.
Hat dann wieder auf dem Linken und schlägt ihn, glaube ich, in die Mitte. Wobei, Ache wäre es, ne? War es, ne? Ache hätte er da...
Ach, hat da gestanden, genau. Hätte er wahrscheinlich auch gemacht.
Aber
Rosenfelder muss den ja natürlich weghauen. Aber okay, wir sind natürlich nicht böse, wenn er dann auch so weghaut.
Und das ist ja auch wieder das Ärgerliche. Du kriegst ja sonst die ganze Saison nur Gurken. Jetzt hast du selber mal die Chance, so ein Gurkentor. Und 90 Sekunden später liegt es bei dir wieder hinten drin.
Ja, damit ist auch der gute Anfang schon wieder perdu, weil du hast es ja damit schon wieder kaputt
gemacht. Ja, und auch wieder so ein bisschen blöd. Der war irgendwie dann so mit Grätsche von Castro noch abgefällt. Ich glaube, sonst hätte Schwäbe den sogar vielleicht gehalten.
Der war komisch, ne?
Der war ganz seltsam. Ganz komische Flugkurve.
Ja, und dann war es ja letztendlich relativ ausgeglichen, so bis zur Pause, kann man sagen. Und dann fängst du dir halt dieses 2:1 wieder mal vor der Pause. Das ist ja auch nicht unbedingt eine Seltenheit beim FC, ne? Dass man sich so in den letzten Minuten noch was fängt, sei es vor der Pause, sei es auch am Schluss. Ja, Vandenberg sah da nicht ganz so gut aus, ne? Oder war es einfach auch gut gemacht?
Nö, ich finde, er ist da nicht so ganz online, ne? hätte Struber gesagt.
Also mancher Sprachgebrauch wird übernommen von Trainern. Das prägt dann doch.
Muss man die Verbindung checken, ja.
Also, weil der Stürmer macht ja die Bewegung. Ne? Also es ist ja nicht so, dass man da nicht drauf kommen kann, dass dann noch sich eine zweite Gelegenheit nach diesem Kopfball irgendwie ergibt. Insofern, ja, ist zu verhindern, auf jeden Fall.
Und auch vorher finde ich schon die Flanke, also gut, da ist Lund alleine,
aber, ne, ist ja weit weg.
Sehr weit weg und das finde ich, was beim FC durch die ganze Saison geht, die Gegner können teilweise haben unfassbare Wege im Zentrum.
Ja.
Da war kein Mensch. Also das ist, ich finde, da sind teilweise dermaßen eine Krater. Das ist Wahnsinn, wirklich.
Sorry, hab aber was kratzen.
Ja, alles gut, aber geht ja ums Gegentor.
Ja, naja, genau, da kann man das schon mal einbauen. Ne?
Also
ärgerlich einfach.
Ja, ne? Und das ist dann auch wieder so ein bisschen der Marke zu billig, finde ich. Aber hast du ja auch angesprochen, klar, der Matano ist halt einer, der weiß, er geht auf den zweiten Ball, der hat ja auch direkt die Bewegung dahin.
Ja,
das ist eine flüssige Bewegung,
cooler Stürmer,
ist auch gut gemacht. Ja. Ne? Genau, also so ein schöner, kantiger Neuner, wie man so aus den 90ern, finde ich, mehr kennt.
Ja.
Also so, ja.
So
wie so ein bisschen so sozialisiert, so bei 1860 liefen 5 Jahre lang 80 Typen davon rum. Ja. Winkler, Bodden, alle.
Ja, du gewinnst halt einen Kopfball und gehst einfach aus Prinzip hinterher und guckst, was es ja gibt und fliegst deinem eigenen Ball hinterher sozusagen.
Und er schießt ihn ja nicht blind dann rein, weil so viel Platz war der ja auch nicht.
Ja.
Schön ins lange Eck. Ja, und das ist halt genau das. Da komme ich ja wieder in der zweiten Halbzeit, dieses Bülter-Ding, wo der abgegrätscht wird. Dann, ja, da fehlt mir manchmal so der letzte Wille.
Weißt du, was ich gedacht habe bei dieser zweiten Halbzeit? Ich sage, wenn wir innerhalb der ersten 10, 15 Minuten diese Schwungphase nicht nutzen, werden wir dieses Spiel verlieren. Genauso ist es gekommen. Jetzt könnte ich mich als Recht haben. Ich habe wahrscheinlich Glück gehabt in dem Moment, in Anführungsstrichen. Ich hätte lieber noch den Ausgleich geschafft, ohne Zweifel. Aber irgendwie hatte ich das so im Gespür. Ne? Du musst diese Phase auch sofort nutzen. Hat leider nicht geklappt. Und dabei war es wirklich gut.
Ja, ne? Wir hatten ja öfter. Ne? Also dieses, wenn du jetzt hier nicht das Zweite machst, gewinnst du nicht.
Ja.
Also das war ja gegen Pauli war es total frappierend. Auch gegen Union. Ich glaube, jetzt auch was Ache angeht, so großartig ich den finde, in seiner ganzen Stabilität und in der Kraft, die der ja hat, das ist ja wirklich schon fast kurios.
Hat was von Cordoba, ne?
Die versuchen ihn da wegzuschubsen, umzuschmeißen, irgendwas, und das ist ja sensationell. Aber der ist jetzt mit dem Fuß auch wohl offenbar nicht so präzise einfach. Das ist jetzt kein Killerstürmer bei dem, und es gibt ja solche Stürmer, so dass da ist dann alles ab 18 Meter Torentfernung, ist da mit Innenpfosten flach drin.
Da gab es ja sogar noch kurz vor Schluss diese eine Situation, wo er kurz auftitscht und wenn er da voller Energie durchzieht, da wurde er noch abgegrätscht. Da denke ich mir, genau, das ist das, was ihm auch so fehlt, so dieses ganz kaltschnäuzige mit dem Fuß. Also das wäre so ein ideales Modest-Ding gewesen zum Beispiel.
So, ja, genau.
Einmal titscht und den haut er voll ins lange Eck.
Genau, das hier, Novakovic zum Beispiel.
Oder sowas.
Aus dem Lauf ins lange Eck und immer, wirklich immer Innenpfosten.
Ja,
das ist halt eine Qualität, die knallen ja nicht mit 140 Sachen das Ding in den Winkel, sondern die murmeln das Ding vor, womöglich auch eine Finte, dann schieben sie es dem vorbei und der Torwart guckt hinterher, keine Chance. Und das ist Ache nicht, also mit dem Fuß nicht. Jetzt in Freiburg blöderweise dieses Ding mit dem Kopf, den jagt er ja eigentlich rein. Aber er hat eben nicht diese totale Präzision im Abschluss.
Ja.
Wenn er die hätte, es ist ja... Inhaltlich ist der FC ja in ganz, ganz vielen Spielen nicht so weit weg.
Ja,
darum.
Ja, oft sogar. Ne? Ich meine, es wird ja immer wieder als Qualität auch dargestellt. Und das stimmt ja auch, dass du ja noch nicht ein einziges Mal richtig abgeschossen wurdest. Auf der anderen Seite kann man aber auch sagen, wenn so wenig fehlt, ist es ja schon wieder ärgerlich, dass du dauernd Punkte lässt in solchen Spielen. Und da ist ja das Freiburg-Spiel steht ja fast schon Pate dafür. Ne? Ja. Weil das hättest du wirklich nicht verlieren
müssen. Nee, aber ich glaube, das ist auch der Punkt, dass du vielleicht nochmal einen Sommer brauchst, nochmal mit Neuverpflichtungen.
Genau. Total.
Dass du dann das hast, weil du bist, also wir haben ja auch viele, uns haben viele nach dem Spiel geschrieben, die sind auch total erregt, was mich so ein bisschen überrascht hat, weil sie sehr in Sorge sind.
Sollen wir das jetzt mal einbauen?
Können wir machen.
Oder meinst du, das sollen wir zum Schluss machen?
Nee, können wir machen, so grob. Also ich habe das jetzt mal grob zusammengefasst. Also allgemein haben sehr viele geschrieben, Formtabelle 17. seit November, große Sorge, zu viele wilde Entscheidungen des Trainers, null Entwicklung. Ja. Ganz, ganz oft war das Thema keine Spielidee oder sehr ausrechenbar. Die Durchschlagskraft fehlt, Potenzial vom Kader wird nicht entscheidend eingesetzt oder falsch eingesetzt. Thielmann hat relativ viel Lack abbekommen, muss ich sagen, weil viele sich so ein bisschen erhoffen, dass er so auch als einer da sein könnte, der für den FC steht, für die nächsten Jahre, aber dieser nächste Entwicklungsschritt nicht kommt.
Thielmann?
Ja.
Ja, aber so allgemein.
Also kann ich nachvollziehen. Ne? Ja, also ich kann auch die, ich teile die ehrlicherweise nicht, weil ich glaube, er ist so selber an seinem Leistungslimit.
Ja, und das muss man ja, das klingt ja jetzt wahrscheinlich schon gemein, aber er wird ja auch nicht mehr schneller.
Nee.
Und er hat zum Beispiel extrem von seiner Geschwindigkeit gelebt und eigentlich ja nie von seinen Skills am Ball oder bei den ganz klassischen Fußballskills, wobei immer die Frage ist, woraus setzt sich dann Talent überhaupt zusammen und was ist ein kompletter Spieler? Darum, also muss man gar nicht ihm irgendwas absprechen. Aber wenn ich jetzt mir diesen Fußballer angucke und dann noch immer mehr Geschwindigkeit rausrechne, dann wird er ja eher schwächer. Und es ist ja jetzt auch nicht so, dass der irgendwie die zweite Liga
zusammengeschossen. Ich sehe das halt auch überhaupt nicht so. Ich finde das schön, dass es einer ist, der sich mit dem FC voll identifiziert.
Ohne Zweifel.
Aber ich sehe in ihn nicht mehr als so ein, auf Sicht sogar so eine Art Kaderspieler. Also der auch mal ab der 70. nochmal kommt und so hart anläuft und sowas. Also dieses diese Grasfressen-Mentalität. Ne?
Sehe ich auch so. Und ich finde, er hat den Status des hoffnungsvollen Talents schon überschritten.
Ja, der hat weit über 100 Bundesliga-Spiele.
Ja, genau, ne? Er ist längst in einer Phase, wo man den nächsten Schritt hätte erwarten müssen. Aber der kommt leider nicht. Was er lebt, unheimlich von seinem Herz. Deswegen mögen ihn auch alle. Ich mag ihn auch. Ich glaube, wir mögen ihn alle.
Aber das ist ja genau das, was du sagst. Am Anfang hast du gesagt, boah, ist der schnell. Ja. In der Relation ist er aber jetzt kein schneller Spieler mehr. Ne?
Nee, man müsste mal die Daten nochmal angucken. Der ist nicht oben dabei.
Aber ich möchte nochmal das aufnehmen, was unsere Community da alles so geschrieben hat.
Also sehr viele machen sich Sorgen.
Sehr viel Kritik. Und das habe ich ja auch. Das liest man ja auch immer wieder, wenn man bei uns in die Kommentarleisten schaut. Das könnte man genauso durchlesen. Und da ist halt wirklich, da wird immer noch von dem guten Beginn gesprochen, von dem man lebt, hätten wir diese 6 Punkte nicht. Sieht ganz, ganz düster aus. Die Formtabelle, all das sind ja Argumente, die nicht völlig falsch sind. Ne? Also jetzt hast du wieder mal, ich meine, der Trainer geht anschließend hin und lobt das Team über den grünen Klee. Was ich auf der einen Seite ja okay finde, auf der anderen Seite frage ich mich auch mal, Leute, wir haben aber wieder verloren. Ne? Und es ist nicht so, auch wenn wir letzte Woche dieses Spiel gegen Mainz gewonnen haben, denkt ihr mal, es wäre so ausgegangen, wie es zur Halbzeit stand, wo wir jetzt in der Tabelle ständen. Wir wären jetzt auf dem Relegationsplatz.
Ja gut, aber wenn du so siehst, kannst du es
auch ich wollte damit nur sagen, wie nah wir noch wirklich dran sind an diesem Abstieg.
Aber stell dir vor,
du hättest gegen Pauli eine Hinrunde gewonnen.
Ich war in Heidenheim, das hättest du auch gewinnen können.
Ja, aber du hast es ja nicht gewonnen.
Nee, aber du hast auch Mainz nicht verloren, das meine ich.
Ja, das Leben im Konjunktiv. Six Heaven sagt man dazu.
Die
junge Leute.
Sagen meine Kinder.
Ja,
also ich greife ja nur auf, was die Leute sagen, Ende
ist ja auch ein richtiger Punkt. Also viele sagen, es darf nicht zählen, die Aussage, wir sind ein Aufsteiger. Und da sage ich, ja doch, wir sind aber ein Aufsteiger.
Natürlich.
Und du bist sehr nah dran, weil du vieles in den Spielen auch gut und richtig machst. Aber du musst ja überlegen, gegen welche Mannschaft du jetzt gespielt hast mit Freiburg, die seit 15 Jahren gefühlt Bundesliga spielen, die durchgehend international spielen.
Darf ich dazu mal was sagen?
Nein.
Danke. Das ist wirklich so, dass mir das mittlerweile, ich kann das Gerede nicht mehr hören. Dieses von wegen, wir sind ja Aufsteiger, wir müssen bedenken, wo wir herkommen. Ich habe mir das eben, weil ich das unbedingt mal wissen wollte. Wir haben jetzt das Jahr 2026, spielen die Saison 2025/26. Wie viele Jahre Erstklassigkeit waren in den 2000er Jahren dabei? Wir spielen unsere 18. Erstligasaison. Wir sind nicht der kleine Dorfverein, der ist froh, sein mal ein Jahr in der ersten Liga rumkicken zu können. Also seit Einführung der Bundesliga waren sogar 53 von 63 Saisons erstklassig. Und wenn du jetzt noch mal bedenkst, dass wir in den 2000er Jahren unsere schlechten Jahre haben, ist die 18. Saison Erstklassigkeit in diesem Jahrtausend ja auch nicht so schlecht.
Man muss aber ja bedenken, gegen welchen Spieler du, gegen welchen Verein du das Argument ziehen darfst. Ich würde das zum Beispiel auch nicht gegen Heidenheim setzen, aber gegen eine Mannschaft wie Freiburg. Kann man das
ohne Zweifel. Ich meine, wir haben ja nicht umsonst das Buch geschrieben.
Aber ich finde, das ist wichtig, in welchen Punkten man das auch bringen kann, finde ich, als Argument. Ich würde das jetzt auch nicht, wie gesagt, gegen Heidenheim. In Heidenheim musst du meiner Meinung nach gewinnen. Die spielen auch, da zählt das auch nicht, wir sind Aufsteiger, weil die haben jetzt selber nicht den riesigen Bundesliga-Background. Da gibt es keine Entschuldigung. Aber du kannst es gegen Freiburg schon argumentativ anders begründen und aufzählen als gegen so ein Team.
Aber nochmal, wir sind abgestiegen. Direkt wieder aufgestiegen. Davor haben wir 5 Jahre erstklassig
gespielt. Ich nehme das gerne auf. Ich sage das auch oft. Ne? Der FC hat in den letzten 10 Jahren zweimal international gespielt.
Ne? Also wir sind eigentlich ein Spitzenteam.
Das ist aber kein Dorfverein,
sagen. Es ist ja wirklich so, es kommen ja gerne mal, auch wenn ein neues Personal beim FC antanzt, dann ist es auch oft so, dass die in den Gesprächen erstmal so die Erwartungen so ein bisschen bremsen und dann auch so Vögeln wie mir zum Beispiel sagen, die schon ewig da rumlaufen und das beobachten, sagen so, ja, ihr habt ja jetzt hier 100 Jahre lang nur Mist gebaut, der Verein ist ja eine Katastrophe und dann sage ich oft genau das. Sage ich, na gut, dafür, dass das hier der absolute Idiotenverein ist, geh mal ins Stadion, guck dir mal an, wie es da so insgesamt aussieht und im Sportlichen, also ich habe Arsenal gesehen. Hm. Ne? So, ja. Und so, gibt Schlimmeres. Ja, ja, ja. War auch ein Erlebnis. Aber nun ja, aber finde ich auch. Aber man muss schon in jetzt kurzfristig, wo wir herkommen, muss man einfach mal sehen, du kommst aus der zweiten Liga und aus der Transfersperre.
Du hast eine neue Mannschaft, komplett.
Ich glaube, die hatten gestern, die hatten in Freiburg, glaube ich, 8 Zugänge drin. Ja, ja, ja. Also 8 von 10 Feldspielern waren neu. Und du hast, also wenn ich es nicht nachtrete, aber wenn du überlegst, du verschuldest erst eine Transfersperre. Und die Transfers, die du danach machst.
Jetzt wird's interessant.
Ja, aber die waren ja so für die Tonne, die Transfers. Also was man da für Leute geholt hat. Ja. Ja, also muss ich mal gucken, wer aus dieser, oh Gott, also ist natürlich klar, dass du nicht über Jahre Transfers vorbereiten kannst. Das habe ich auch nie erwartet. Hieß immer so, boah, nach der Transfersperre werden ja die besten Transfers aller Zeiten kommen, weil die haben ja so viel Zeit. Das ist natürlich totaler Quatsch, weil alle deine Kandidaten sind alle schon wieder weg. Oder sind gut oder schlecht geworden, was auch immer. Also zu gut geworden oder zu schlecht geworden. Und trotz allem, was dann geholt wurde, das war ja im Großen und Ganzen ein totaler Untergang. Und du hattest letztlich jetzt einen Sommer Zeit und musstest auf der Trainerposition ändern, du musstest den Kader auf den Kopf stellen und wir reden ja von einem Kader, der in der zweiten Liga zu Hause gegen Regensburg so spielt, dass das ganze Stadion pfeift und anschließend Trainer und Manager weg müssen. Also es ist ja nicht so, dass du jetzt, und das hatten wir ja in, also wenn ich mir überlege, als wir damals aufgestiegen sind hier mit Schaub und Drexler und diesen ganzen, ja nun mal auch fußballerischen Granaten. Da war eher ja die Überraschung groß, dass die alle in der ersten Liga nicht mehr funktionierten. Das fand ich sogar jetzt ganz cool, dass du so aufgestiegen bist. Ja. Aber es ist ja, ich meine, der FC ist mit einer Truppe aufgestiegen, die ja mit dem Ball mal gar nichts anzufangen wusste. Und jetzt bist du plötzlich, wachst du in der Bundesliga auf und dann spielst du ein Derby in Gladbach und ich werde es auch noch 1000 Mal sagen und dann stellt sich Gladbach mit allem Mann hinten rein, überlässt dir den Ball und du gehst ja, du erstickst an deinem eigenen Ballbesitz. Aber da ärgere ich mich, aber da sage ich nicht reflexhaft, darf uns nicht passieren, sondern dann wiederum sage ich, hey Freunde, überleg mal, wo wir herkommen, dann sage ich sogar. Ja, obwohl ich also genau weiß,
Ich glaube, Julian hat es genau richtig gesagt. Man muss genau den Moment abpassen, wenn dieses Argument genutzt wird.
Für
was? Genau. Ne? Also manchmal passt das
nicht,
null.
Du darfst das nicht machen, wenn du 3-0 in Heidenheim verloren hättest, beispielsweise. Ja. Oder sowas.
Ja, genau.
Oder selbst wenn du dich jetzt hier in Freiburg abschießen lässt, das darf auch nicht passieren.
Ja.
Aber genau, es kommt halt auf diese Zwischentöne an, finde ich. Ja. Und das ist dann. Also nicht pauschal sagen, geht nicht oder pauschal sagen, ist so. Und ich würde sagen, gerade wenn sie drinbleiben, wovon wir alle hoffen oder wovon ich auch ausgehe und du nochmal den Sommer hast, dann ist das, finde ich, wirklich nochmal eine ganz andere Geschichte, weil du dann ein gewisses Fundament hast und dann nochmal auf 3-4 Stellen anders dich aufstellen kannst. Und dann würde ich sagen, ab nächster Saison wird es schwer, dass man das nochmal sagen darf, finde ich.
Ich glaube auch nicht, dass irgendwer im Verein was anderes sieht als dieses, okay Leute, wir bleiben irgendwie drin. Ich hab neulich vor dem Mainz-Spiel, habe ich mit einem Kollegen aus Mainz gesprochen und da sprachen wir über Bo Henriksen. Und dann sagte der auch, ja, ey, ganz ehrlich, der Heidel hat den damals geholt, um uns irgendwie drin zu halten und dann mal gucken, was noch so geht. Und dass der jetzt weg ist, das tut eigentlich keinem so richtig weh, sondern alle sagen, ey Mann, das war super, der hat die drin gehalten, der hat Alarm gemacht, alles cool. Und da habe ich so überlegt, das könnte auch das Kölner Rezept sein. Mhm. Das und Thomas Kessler sagt, hey Freunde, ich muss hier eine Mannschaft zusammenstellen, ich muss einen Trainer besorgen und mein einziger Job ist, die jetzt drin zu halten. Da soll jetzt keine Ära begründet werden.
Ja,
ist kein Problem, wenn es passiert.
Kann durchaus sein, dass er das im Hinterkopf hat, würde natürlich nie sagen und zugeben, aber.
Aber jetzt, da geht es ausschließlich ums Drinbleiben, um dann im nächsten Sommer nochmal Gas geben zu können oder neue Gas geben zu können und dann womöglich den Aufbau fortzusetzen. Ja. Aber wir sind gerade in einer ganz kurzfristigen Phase, glaube ich.
Kannst du es denn verstehen, dass die Leute so argumentieren, wie was du jetzt gehört hast?
Naja, es ist ja vor allem ein Befund. Das ist
schon recht kritisch.
Ja, aber es ist ja ein Befund, es ist ja ein, also das sind ja Feststellungen, das sehen wir ja alle.
Ja,
also da gibt es ja auch nicht viel zu widersprechen. Wir haben, und auch der Trainer, aber wir alle haben ja gesagt, nach dem Start mit 7 Punkten, das ist genau der Faktor, dass du erstmal Wind unter die Flügel kriegst. Und dann auch mal eine Phase überstehen kannst, die auf jeden Fall kommen wird, in der du keine Spiele gewinnst. Werder hat jetzt auch 8 Spiele, glaube ich, nicht gewonnen.
Ja.
Und das passiert dir. Du bist
Gladbach ja auch schon wieder in der nächsten Krise.
Genau. Also das und dadurch, dass in diesem Jahr ist diese Konstellation so oben, die gewinnen alles. Und unten wird ja echt schwach gepunktet. Also du bleibst ja wahrscheinlich dieses Jahr mit, wie viel bleibst du drin? Mit
35,
würde ich sagen, ja. Das heißt, du hast dieses riesige Mittelfeld, wo jeder seine Chancen hat, wo aber jeder an einem schlechten Tag oder in einer schlechten Phase dann auch plötzlich aufhört, Spiele zu gewinnen. Und da ist, glaube ich, der FC gar nicht allein. Der FC ist, klar, die jüngste Bilanz oder die Bilanz der letzten Wochen ist dann irgendwie schon dünn. Als losgelöst vom Mainz-Spiel. Aber ich glaube nicht, dass das bedeutet, dass du jetzt wirklich zu den Abstiegskandidaten, also zu den ganz gefährdeten Abstiegskandidaten zählst. Ich glaube eher, dass es eine Phase ist, mit der du zurechtkommen musst, aus der du dann aber auch wieder rauskommst und dann wieder ein bisschen ins Punkten gerätst.
Wie gut das jetzt Karneval kommt, da ist es ja immer eigentlich
ganz entspannt. Ich glaube, wichtig ist vor allen Dingen, dass du jetzt mal die Stabilität in den Heimspielen findest in der Rückrunde, dass du da mal beständig punktest und siegst. Und dann hast du eigentlich schon fast die Grundlage, wie du sagst, mit 35 Punkten. Jetzt hol doch noch mal 3-4 Heimsiege und vor allen Dingen jetzt auch gegen Wolfsburg. Und das Einzige, was mir halt auffällt, am Anfang der Saison, klar, war alles so locker losgelöst. Da war auch noch andere Leute wirklich in einem besseren Form, wie ein Johannesson, der es mehr angeschoben hat. Aber ich fand so generell so die Art und Weise, wie so teilweise da Spielverlagerungen waren, schnelle Spielverlagerungen, schnelles Gegenpressing. Viele Sachen siehst du im Moment halt wirklich gar nicht mehr. Und jetzt gerade, wo so El Mala so ein bisschen am Schwächeln ist, setzt es wirklich nur noch auf den Faktor Castro Montes und Flanken.
Ja.
Das ist so ein bisschen eindimensional ist es schon. Da muss er sich schon jetzt nochmal irgendwas ausdenken, in Anführungszeichen, oder eine Weiterentwicklung.
Ja, das ist das, was vom Thema Entwicklung, was die Leute sagen.
Den Punkt kann ich schon nachvollziehen, auch, dass Leute da so ein bisschen Bedenken haben.
Ich hatte immer das Gefühl, als er so viel auch veränderte, viel, aber auch eben unter diesem Zwang der
so Ausfälle. So ein bisschen verschlimmbessert. Ne?
Ja, und ich habe immer gedacht, okay, es ist ein Aufsteiger, der versuchen muss, seine Möglichkeiten auszuloten und zu entdecken und vielleicht über dieses ganze Ausprobieren auch Lösungen zu finden, mit denen jetzt wir alle und vielleicht sogar Kessler und auch Quasiok am Anfang gar nicht gerechnet haben. Man sagt irgendwie so, aber das aus der Not eine Tugend gemacht und dann hat es funktioniert. Und ich habe immer gedacht, bei diesem ganzen Experimentierkasten, ist es ja echt super, dass sie noch so gut dastehen. Weil normalerweise experimentierst du rum, gewinnst kein einziges Spiel und kommst unten nicht raus und denkst immer mit jedem Ansatz, boah, das ist und das befreit uns und das befreit uns.
Es war halt gut, dass du am Anfang diesen Puffer hattest.
Genau.
Ne?
Naja, der war sehr hilfreich.
Ich habe immer gedacht, dann spätestens zur Rückrunde beruhigt sich alles ein bisschen, du hast eine Stammmannschaft, punktest ganz solide durch und gehst dann easy peasy ins Ziel. So, aber das passiert gerade nicht so wirklich.
Darf ich noch auf 2 Szenen aus dem Spiel, weil ich glaube, danach kann man es auch mehr oder weniger abhaken, aber am Ende hast du es ja verloren. Ich würde natürlich nochmal das Handspiel gerne ansprechen, weil auch wenn es am Ende gehalten wurde und auch nicht so den Einfluss mehr genommen hat, also dann ist doch, also sorry. Also ich meine, wie kann man da, ich meine, das ist die Regel wohl, ne?
Aber, ja,
dann ist die Regel falsch, ne?
Aber jetzt ist, das ist doch jetzt die Regel, weil es ein klarer Torschuss war oder so, ne? Weil ich hatte das schon mal auch anders mit, wenn er irgendwie vorher an den Körperteil geht und dann Hand. Genau. Das aber, glaube ich, bei einer Flanke oder so. Und wenn es nicht direkt aufs Tor geht, ich glaube, das ist nochmal eine Unterscheidung.
Ich habe so verstanden, dass du, wenn du den Ball vom Körper an die Hand bekommst, dass es kein Handspiel ist. Es sei denn, die Hand sei vorher schon besonders unnatürlich abgespreizt gewesen. Und das ist das, was mich
am VAR so nervt.
Ja, eben. Da werde ich wahnsinnig, weil ich finde...
Der ist ja in der Grätsche.
Ich finde sowas wie automatische Abseitsmessung oder Torlinientechnologie, all diesen ganzen Kram, wo du wirklich sagst, ja oder nein, das finde ich total super. Da finde ich, muss man alles ausnutzen, weil das Problem ist ja auch heutzutage, früher war das ja ganz anders, hast du einfach glasklare Ultra-HD-Standbilder und du kannst, und das ist ja nun mal so, jeder am Fernseher zu Hause kann jede strittige Szene sich 50 Mal angucken und hat einfach den perfekten Blick. Und dann kannst du nicht einen Schiri sich selbst überlassen und sagen, hey komm, du hast Augen im Kopf, entscheid das halt. So, das finde ich total in Ordnung und es gibt einfach messbare Dinge, die sollen wir messen und gut ist. Aber wenn wir irgendwann uns zu Tode differenzieren, ob jetzt unnatürlich ist und wie unnatürlich und T-Shirt-Linie und angelegt und weiß ich nicht was, Absicht, keine Absicht, also müssen wir noch irgendwie die Gedanken lesen, ob da jetzt eine Absicht oder ob der in Kauf genommen hat, ich spreiz mal ab, weil vielleicht habe ich ja Glück und der geht vom Körper an die Hand und dann verhindere ich das Tor. Also ne, ob irgendwie Fahrlässigkeit, bedingten Vorsatz, also wo sind wir denn? Ne? Also das ärgert mich und das macht mich wirklich fertig. Ich habe jetzt auch spontan keine bessere Lösung, aber das nervt mich echt am VAR.
Und ich war wirklich überrascht, dass da keiner eingriff. Also, ja, klar, also mit der
überprüft wurde, jedenfalls nicht offensichtlich.
Nee, und dann wurde er jetzt auch noch, ich habe das zwar bei dir jetzt gelesen, aber ich hatte es vorher schon gewusst, er wurde ja sogar noch Schiedsrichter des Spieltags, der Herr Dankert, ne?
Ja, da hat man Kicker also, zwei. Sorry, ja. Also war da Jim Decker am Werk oder wer war da?
Fragen wir ihn dann mal.
Da müssen wir ihn dann beim nächsten Mal fragen. Weil dann
wir mit in der Autorenzeit.
Ja, dann sollte man darüber reden, weil da hat sich nämlich auch bei mir jemand beklagt, ob der Ralf Günster war, ist egal.
Ich bin auch kleine Grüße. An der glatten Zwei gedacht, oh, okay.
Also fand ich etwas gewagt, ne? Also zumal ja am Schluss hätte man ja auch für uns nochmal überlegen können.
Das fand ich eh komisch, da kam ja auch keine Wiederholung mehr, ne? Weil, nee, also Castromon, also der wurde schon getroffen am Fuß. Er war so halb im Fallen vielleicht, genau. Aber...
Ich habe irgendwie, also mein erster Eindruck war, der fällt schon vorher und taumelt und fliegt dann so rein und irgendwer hat ihn dann noch im Fliegen berührt und war aber nicht, sozusagen nicht ursächlich. Aber dann, genau, es hat auch keiner mehr drüber geredet.
Nee, das wurde ganz kurz nicht eingeblendet und ja, da hast du aber gesehen, war schon irgendwie am Fuß irgendwas. Ja, ja. Ne?
Weißt du, manchmal wird, vor allem bei den Bayern, jede Szene 47 Mal auseinandergelegt oder bei BVB oder sonst was, ne, die Lupen drüber gelegt und dann wegen so einer Szene, das wird mehr oder weniger schweigend wegkommentiert. Also das habe ich nicht verstanden. Andere Sache, die mir auch aufgefallen ist, ne, ich habe die ganze Zeit da gesessen und habe gedacht, warum wechselt der nicht?
Ja. Also, das war mit das erste Mal in der Saison, wo ich gedacht habe, wann kommt denn jetzt mal was? Genau, weil dieses Anfangs-Push super und dann,
der war super,
wo du in
dann,
diesem Loch warst,
genau, da hat er wechselt.
Da habe ich gedacht, wo bleibt der? Wo bleiben die Wechsel?
Er hat ja dann in der 67. El Malaga gemacht, aber nur einen halt. Ne? So den 77. dann den nächsten Doppelwechsel mit Martel für Kraus, Johannesson für Lund und an der 87., wo wir immer noch 2-1 hinten lagen, dann hat er erst noch Waldschmidt und Schenten gebracht.
Das habe ich nicht nachvollziehen.
Das ist, sorry, meines Erachtens ein Fehler. Du musst es doch früher probieren.
Jetzt bin ich wieder versucht zu sagen, er wird es uns erklären können.
Er hat sich bestimmt was dabei gedacht.
Gibt's gar nicht, aber klar, für mich spontan, ich finde ja übrigens auch, dass eigentlich El Maler immer im Paket mit Waldschmidt kommen muss. Weil das ist ja immer so ein Punch, der ganz gut funktioniert, weil ich irgendwie den Eindruck habe, dass Waldschmidt ein gutes Gefühl dafür hat, was El Maler braucht und wo El Maler ist.
Das Gefühl hatte diesmal nämlich kein anderer, ne?
Und, ja.
Das muss man ja auch mal sagen. Also der wurde hier komplett kalt gelassen.
Und natürlich auch gnadenlos gedoppelt. Das ist schon auch, wenn ich hier sehe, wie Yannick das Beste sich auf den stürzt, da denke ich, Junge, dann nimm es als Respektsbekundung, dass sie dich so ernst nehmen mittlerweile. Aber es ist schon...
Da muss er auch erstmal mit umgehen lernen.
Genau.
Das ist das eine. Und dann war er wahrscheinlich immer noch ein bisschen 100%
aber das war wirklich das nicht gewesen. Erste Spiel, das war wirklich das erste Spiel, wo er wirklich gar keine Szene hatte. Ne? Ja, also weil selbst in den Spielen, wo es nicht so gut lief gegen Bayern, zweimal auch, oder in Leverkusen, wo er selber den perfekten Pass hatte auf Waldschmidt, der hatte immer mindestens eine Szene im Repertoire. Ja. Deswegen habe ich immer noch so bis zur 90. gehofft, gib ihm irgendwie mal einmal den Ball da links.
Ich habe auch mich aber erwischt, wie ich vom Fernseher gesessen habe und habe gerufen, jetzt Laserflanke! Weil er hat doch diese, da hat er sich so hingelegt und man sah, er ist ein Superheld. Weil er ist so ein bisschen, also man merkte, die Schulter zeigte so zum Tor, also eigentlich für einen Schuss stand er nicht gut genug, aber das sind die Momente, ne, wo er eigentlich den Waldschmidt findet mit diesen, und das sind ja wirklich Sensationsflanken, also man träumt ja fast davon, dass man da im Zentrum steht und einfach nur die Birnen reinhält, weil der lässt ja jeden aussehen wie ein Kopfballgenie, wenn so eine
Verbindung kommt. Oder halt, genau, wie in Bremen, wo er den an Pfosten donnert, ne? Der Waldschmidt. Genau so ein Ding.
Aber so einen hat er auch nicht drin gehabt.
Nee, also, naja, schade. Am Ende ist das Spiel dann verloren gegangen und was soll man dazu sagen? Aber
ich muss mal schänden, du bist ja so ein bisschen so ein Körperfetischist. Ich finde, der hat einen unfassbaren Körper für einen Jugendspieler, oder?
Ja gut, angeblich läuft er ja 36 km/h.
Echt? Okay, das habe ich jetzt noch nicht gesehen.
Der kommt ja vom Fleck, Das ist ja Wahnsinn. Und das ist natürlich, darum finde ich es auch extrem cool, weil die Vorstellung, du verlierst gegen den Typen einen Kopfball, der hat ja ein paar Kilo.
Ja.
Und dann ist er direkt wieder auf dem Bein und dann macht er diese drei Schritte und du siehst nur noch den Rasen fliegen. Das ist schon lustig. Also das ist schon echt eine Bedrohung. Also angeblich ist er der schnellste Mann im Kader.
Ich finde, er hat ja einmal den ersten Profi-Abschluss gefühlt auch gehabt, glaube ich, diesmal, ne? Am 16er an der letzten Aktion.
Ja.
Aber ich habe schon die Fantasie, dass ich irgendwie mehr von dem sehen will jetzt langsam.
Ja, man will ihn ja auch halten, habe ich ja bei euch gelesen, dass da Bemühungen jetzt sind. Also gibt es denn da irgendwelche Leute, die da schon die Fühler ausgestreckt haben nach ihm?
Ach, bestimmt. Ne? Ja, aber nicht belastbar, glaube ich.
Nichts, was in Form machen müsste, ne?
Das so weit sind wir aber noch nicht, oder? Dass der gejagt wird. Aber er hatte ja eine seiner ersten Aktionen in Heidenheim, wo er die große Chance...
Auf Kaminski, ne?
Genau.
Ah ja, stimmt, ja.
Da hat er auch so ein Ding. Da geht er einfach mit drei Schritten an einem vorbei und man denkt so, huch, ist der andere da im Schnee stecken geblieben. Aber ich glaube, der kommt sehr gut vom Fleck mit diesen Beinen,
die er da hat. Weil er so einen wuchtigen Körper hat, fällt das nicht so auf von der Geschwindigkeit.
Ich finde, der sieht halt mehr aus wie Dolph Lundgren. Weil das hatte,
Dolph Lundgren?
Ja, oder? Das hatte, das war hatte quasi auch da über Sebulonsen. Ich finde, der ist so mehr Dolph Lundgren.
Ja, so ein bisschen
aber
mehr.
Ne? Ich mag den.
Sebulonsen, der attraktivste Norweger seit Morten Harket, habe ich noch neulich gedacht.
jetzt weichen wir ab.
Morten Harket ist doch so auch das Double von Jens Lehmann, oder? Haben viele gesagt,
oh. Ja. Im Alter auf jeden Fall.
Ja, wegen dieser, das war so ein bisschen so 11 Freunde verwechselt oder irgendwie sowas.
Bei der Geburt getrennt,
genau.
Ja, ja, ich glaube, wir schweifen gerade ab, oder?
Ja, aber wir waren
Philosophie.
Wir waren ja noch beim Wechsel und da hätte ich jetzt noch die Personalie Martel, will ich schon noch mal gerne ansprechen. Ja, nee, das wollte ich jetzt mal so reinwerfen.
Ja, dann werf mal. Wir haben ja den Sportchef aus Pannerzeiger glücklicherweise da.
Ich trinke halt was.
Also generell finde ich so die Entwicklung, auch weil man jetzt so hört, so nicht zufrieden mit dem Start nach dem Winter und es stockt mit Verhandlungen, wenn sie überhaupt schon gab. Und diese Gerüchte um den Engländer, der jetzt ja doch woanders hinwechselt. Ja. Also alles so, diese Gesamtgemengelage rund um Martel ist jetzt gerade so ein bisschen unruhig, empfinde ich so ein bisschen, oder?
Ja, total, aber es ist ja auch, ich habe im Moment nicht den Eindruck, dass es, wenn ich mir die Bundesliga so anschaue und gucke mir jetzt, sagen wir mal, einen Top 5, von mir aus auch Top 10 Club an, fällt mir jetzt spontan keiner ein, wo ich sage, da würde Erik Martel auf der 6 jetzt entscheidend weiterhelfen, spontan. Ja. Ich finde ihn, ist natürlich jetzt alles dann total frei philosophiert. Ne? Also wenn ich mir vorstelle, der spielt in einer Truppe, die kaum verteidigt, die eh immer einen Ball hat, also eine richtige Spitzenmannschaft, und er spielt dann allein im Zentrum und hat eigentlich nur den Job, wie ein Wahnsinniger Lücken zu schließen und alles wegzuknallen, kann ich mir das sogar ganz cool vorstellen. Aber wenn ich ihn mir jetzt in so einer ganz konventionellen Mannschaft vorstelle, wo auf der 6 auch das Spiel ausgelöst wird, wo du wirklich diesen Scharnierspieler geben sollst.
Selbst Stuttgart beispielsweise oder irgendwie sowas, ne?
Genau, ja. Also da wird es aus meiner Sicht schon so ein bisschen eng darum.
Ich finde es halt auch bei ihm, ich finde es spielerisch halt mittlerweile zu dünn, weil genau das, wovon er erst gelebt hat, so als Skiri, als Fahrensmann so neben ihm, da konnte er so wachsen, sich nur um die 6 kümmern. Und auch letztes Jahr in der zweiten Liga, finde ich, hast du nicht gemerkt, dass er sich spielerisch so weiterentwickelt. Ja. Und jetzt merkst du, jetzt wo Kraus auch richtig eingesetzt wird, der hat halt ähnlich viele Bundesligaspiele auf dem Petto, ne? Und der macht es spielerisch dann schon besser nach vorne.
Total geil, der hat ja eine ganz andere Orientierung.
Ja, also die ist nach vorwärts gewandt. Und ich finde, bei Martel weißt du, er nimmt den Ball an und sein erster Reflex ist aber immer...
Genau.
Richtung eigenes Tor.
Ja, ja.
Kann dir total helfen, kann eine super Waffe sein. Auch eine Frage der Spielsituation, auch eine Frage des Gegners. Darum, ich bleibe dabei, ich finde, das ist ein wirklich hervorragender Spieler, auch im Zentrum, also im Mittelfeld. Aber der Markt ist, glaube ich, nicht so riesig, wie man geglaubt hat. Ich glaube nicht, dass sie... Klar, am Ende des Tages stellen wir uns vor, irgendwie der VfL Wolfsburg sucht eben in der spielstarken Truppe einen, der dazwischen haut und Lücken schließt und zahlt im Jahr 1 Million mehr als der FC, dann ist das womöglich ein spannender Vertrag für so einen jungen Spieler. Und dann geht er am Ende und alle sind happy und der verdient mehr Geld und alle sind zufrieden und der hat eine interessante sportliche Perspektive. Dann ist das so, aber dann würde ich jetzt aber auch nicht die Trauerbeflaggung rausholen.
Ja, das ist so, es fehlt ihm etwas zur Unverzichtbarkeit. Ja. Man hat irgendwie nicht das Gefühl, so wenn er jetzt geht, dass hier halb Köln fußballtechnisch zusammenbricht.
Ich finde ehrlicherweise, er ist ein Spieler, der in seiner Entwicklung und allem eigentlich gut zum FC jetzt passt. Also auch aus seiner Warte. Ich weiß aber nicht, ob er es halt so sieht. Aber ehrlicherweise, ich meine, der war im Sommer war der Kapitän der U21, die waren im EM-Finale. Danach gab es jetzt auch nicht die belastbarsten Angebote und alles. Ne? Außer jetzt vielleicht dann wieder Florenz, aber du willst ja nicht im Sommer in die zweite Liga Italiens wechseln.
Ja, also
das muss man ja auch mal sagen.
Aus Fansicht sage ich jetzt einfach mal so, wenn er bleibt, ist okay zu bestimmten Konditionen, wenn er geht. Wir kommen drüber weg.
Und selbst dann muss man ja sagen, gut, dass er geblieben ist. Er ist war natürlich wichtig.
Ja, da war er ja auch wichtig.
Für den Aufstieg etc. Dann bin ich ihm jetzt auch nicht böse. Aber genau dieses, ich würde jetzt nicht dieses Millionen-Millionen-Paket für ihn schnüren, gerade aus FC-Sicht. Also,
dass man ihn halten muss. Ne?
Ja, vielleicht hat er auch
allem, was man hat, das finde ich auch nicht
so. Vielleicht hat er die Position in der Dreierkette auch unterschätzt, weil ich finde, es ist eine wirklich super spannende Position. Mhm. Aber wenn man ihn drauf ansprach, hat er immer total freundlich und ist ja auch, bin ich, ein super angenehmer Mensch. Das
spricht ja nichts
gegen. Der hat ja dann nie irgendwie sich hingestellt und gesagt, Entschuldigung, ich bin ja hier der große Spielmacher. Aber man hat schon gemerkt, dass er mit der Position hinten so ein bisschen fremdelt, weil er eigentlich findet, er gehört weiter nach vorne, mehr ins Zentrum, um halt mehr Einfluss zu haben. Dabei hat er, finde ich, in der Dreierkette ein paar herausragende Spiele gemacht. Und dann mit diesem Körper. Und ich finde sogar jetzt, obwohl ich immer so ein Viererketten-Fan war, aber ich fand dieses 3-4-3 oder was, 3-4-2-1, fand ich eigentlich am Anfang ein gutes System. Und in dieser Dreierkette finde ich ihn einfach echt gut. Also ich könnte mir jetzt Martel in meiner Idealvorstellung der aktuellen Mannschaft spielen halt Kraus und Johannesson bei 100%.
Ja, das ist halt
im Zentrum und dahinter spielt dann der Martel in der Dreierkette. Das fände ich wäre eine super Möglichkeit im Zentrum.
Und vor allen Dingen, wenn dann Simpson dabei wäre und Vandenberg und beide bei voller Belastbarkeit, wäre das eine Innenverteidigung. Das hättest du beim FC lange Zeit nicht gehabt, ehrlicherweise. Aber irgendwie ist schon so ein bisschen seine Form auch verloren. Auch ich fand es sehr ungewöhnlich, wie er das Duell gegen Bell da letzte Woche verloren hat.
Ja.
Also da habe ich echt gedacht. Also ich meine, der Bell schießt einmal in seiner Karriere so ein Tor.
Das
wird
er nie wieder machen.
Das war wirklich, das war Startern, ne?
Ja.
Ich war fassungslos.
Ja, haben wir auch gemacht.
Ich habe versucht, die Rücken zu machen. Ich so, das war doch nicht der Bell jetzt. Und so, das war der Bell. Ich so, das kann nicht sein. Ich guck's mein Leben lang
Fußball. Fehler in der Matrix.
Genau. Habt ihr die Katze gesehen? Das kann nicht sein. Und ich glaube, das hat der Martel auch gedacht.
Ja, genau, dieser Überraschungseffekt.
Weil die Aktion war ja...
Die war Weltklasse.
Die war nicht mehr zu verteidigen.
Nee, das war haben wir auch gesagt, Ibrahimovic-Style. Ne?
Wirklich, ich habe wirklich an Zlatan gedacht. Wegen der Größe und so, weil normalerweise kannst du auch gar nicht die Beweglichkeit haben bei der Größe. Da hat überhaupt nichts
gepasst. Ich glaube, die hat er eigentlich auch nicht.
Also, ich brauche den Zlatan, der geht demnächst noch zu Schalke. Wa? Also lassen wir das jetzt mal an der Stelle weg. Wo wir gerade bei Schalke waren, zweite Liga. Loswerden. Und zwar, der Julian weiß es noch gar nicht. Wir kamen gerade nicht dazu. Wir müssen nachbestellen, weil ihr habt mittlerweile so viele Sachen wieder bestellt, dass wir gesagt haben oder sagen müssen, er weiß es ja noch nicht, dass wir nachgucken müssen. Also, ihr könnt weiter das Buch bestellen. Wir sind wirklich begeistert, weil es hilft uns natürlich ungemein. Es ist ja letztendlich zur Unterstützung dieses Podcasts auch gedacht. Fahrstuhljahre, die Jahre 2000 bis 2025. Empfehle ich auch gerne einigen Mitgliedern des 1. FC Köln aus dem Geißbockheim, weil da stehen auch sehr viele Erstliga-Jahre drin. Von wegen, wir sind Aufsteiger, wir müssen bedenken, wo wir herkommen. Also, nein, nur Spaß beiseite. Wir haben hier an dieser Theke nebenan 25 Jahre aufgearbeitet und das solltet ihr euch einfach mal durchlesen. Ich denke, es ist interessant, es ist ein Ansatz, um noch mehr darüber zu diskutieren. Wir haben auch vieles nicht erwähnt, dann wäre das Buch noch dicker geworden, wenn zum Beispiel der Christian dabei gewesen wäre. Ne? Aber wir hatten ja unter anderem auch Friedhelm Funkel dabei und Stefan Rutenbeck, die auch da in dem Buch zu Wort kommen. Ihr könnt es nach wie vor auf dieser Webseite und nur auf dieser Webseite bestellen, denn es unterstützt unseren Podcast. Und wie gesagt, wir haben neu geordert, ihr könnt fleißig weiter bestellen.
Soll ich noch eine Quizfrage vielleicht für ein Buch loswerden?
Ja, wir haben nämlich auch noch Bücher mit Unterschriften.
Genau,
ich habe noch ein Buch gefunden, mit Hans Sapai Unterschrift und Markus Höhner.
Oh ja, das okay, sollen wir das
Wir können den Christian Löhr noch drunter sehen.
Erstmal möchte ich ganz herzlich gratulieren, denn ein funktionierendes Buchprojekt, das ist ja schon was, das ist schon cool.
Ja, vor allen Dingen, wenn du bedenkst, dass es nur hier, ne? Also es läuft ja nur hier rüber, es ist ein Eigenverlag quasi und
aber dann mach ich noch eine Frage und dann verlosen wir eins.
Ja, bitte auch eine Frage.
Wer hat beim letzten Auswärtssieg in Freiburg das Siegtor für den FC geschossen? Alles in die Kommentare.
Genau.
Ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, ich war vor Ort.
Ich war nicht da.
Aber du weißt wer, oder? Es war mit der Pike, meine ich. Also mehr verraten wir jetzt nicht.
Ja, okay.
Doch, nach diesem ewigen Run, nach dem Lauf.
Ja.
Das war in der Hitze sogar noch.
Wir haben ja gerade über einen Sechser gesprochen, deswegen war das eine gute Thematik.
Ja, ich weiß auch, wer es war. Jetzt weiß ich, wer es war. Die Hinweise waren jetzt eindeutig.
Ja.
Doch, da war ich sogar einen Tag in Freiburg, aber beruflich, urlaubstechnisch unterwegs. Ne? Und konnte leider nicht zum Spiel. Ja, wie auch immer. Wir wollen natürlich auch noch ein bisschen weiterreden, weil letzte Woche ist ja noch was passiert. Der FC hat sich ja komplett neu aufgestellt, also sprich, die Führungsriege steht jetzt komplett. Und ich finde, da sollte man einen kleinen Kommentar zu loswerden. Also im Prinzip keine Überraschungen, es sei denn, dass man Türoff als Sprecher der Geschäftsführung erwähnt hat, würde man als Überraschung werden. Dein Statement, bitte.
Ja. Meine Überschrift war, der FC baut seine Führung aus. Ich mochte die Doppeldeutigkeit.
Ja. Ne?
Schön, wenn man selber drüber lacht. Ja, das ist immer wichtig.
Das ist einer.
Habe ich auch die Tage noch drüber nachgedacht, als wir über Johannesson sprachen und das im Zentrum, so diese Enttäuschung aus dem Zentrum. Und da hatte ich ganz früh in der Saison habe ich mal die Überschrift gemacht, aus der Mitte entspringt kein Fluss. weil ich da auch schon dieses Gefühl hatte, da ist eine Stelle, an der was anderes geplant ist, als wir im Moment geboten bekommen. Und das zieht sich ja leider immer noch durch. Zur Führungsentscheidung überraschend nicht, aber neu schon, dass Philipp Thyroff Sprecher der Geschäftsführung ist, weil das ist, also der neue starke Mann ist Philipp Thyroff, eindeutig. Und auch völlig zu Recht, wie ich finde.
Also sinnvoll auch aus deiner Sicht, du kriegst das ja mehr mit den Leuten davor.
Ja, der ist, er nennt sich ja selbst immer den Finanzer und das ist natürlich ein Mann der Zahlen und ein sehr sachlicher, hochseriöser Typ, aber der hat auch Feuer. Ah. Also das darf man nicht unterschätzen, der hat ja sehr hoch Tennis gespielt, da muss man mal aufpassen. Diese Tennisjungs, die lassen sich ja auch nichts gefallen. Ja, ist ja so ein Einzelsportler und wie gesagt, wenn du in der Fluke gespielt hast, der kann sich durchsetzen. Und der ist auch nicht ganz leicht einzuschüchtern. So, sondern das ist wirklich, obwohl er ein, wie ich finde, super angenehmer Typ ist, ist das einer, der sich zu wehren weiß, der führen kann und führen will auch. Und er hat das ja selbst so ein bisschen beschrieben, dass der Vorstand an ihn herangetragen hat, wenn du das Gefühl bekommst, dass es hier mal so grundsätzlich ein bisschen in die falsche Richtung geht, ne, sei es von der, auch in so Kulturfragen und so, dann sag was.
Ja, ist ja schon so ein bisschen auch jetzt der erste untergleichen, ne? Dass man jetzt sagt, okay, wir hatten früher bei ja Christian Keller, über den ja eben schon gesprochen wurde, der sich ja auch gerade wieder überall zu Wort meldet.
Ja.
Ist ja auch sein gutes Recht. Aber letzten Endes war er ja sozusagen der Master of Disaster. Er hat ja alles gemacht.
Keller war so ein Mikromanager. Der hat ja jeden Kram sich angeguckt. Und ich glaube, dass Philipp Thyroff aus seiner eigentlichen Position als Finanzchef nur rausgehen wird, wenn es ernst ist.
Okay.
Und ich glaube, wenn an dem Tag, an dem Philipp Thyroff sagt, hey Kess, wir müssen mal reden,
dann
würde ich sehr gut zuhören. Und darum finde ich die Entscheidung einerseits natürlich auch naheliegend, aber andererseits klug getroffen.
Musste man ihn denn auch so ein bisschen bepudern, weil es vielleicht andere Angebote gab, also zusätzlich mit dieser Sprecherrolle? Ich finde, das hat so ein bisschen so einen Anklang, also was man so, Dortmund hat man ja mal gehört, ich weiß aber nicht, wie konkret das war, aber generell.
Naja gut, grundsätzlich ist das natürlich einer, der in einer gewissen Flughöhe unterwegs ist und dem musst was bieten.
Ja,
du kannst nicht sagen, komm, wir verlängern, weil es ja gerade so schön, sondern wenn der sich committet, dann erwartet er für eine Gegenleistung.
Ja. Aber das ist wobei ja, das, wie du sagst, ist ja auch eigentlich total logisch, dass der Herr der Zahlen auch eigentlich der Sprecher sein sollte, weil das letztendlich ja das Essentiellste ist.
Ja. Ja, ja. Deswegen, bei Keller war, er war es ja offiziell nicht am Ende, aber doch. Ne, so, ja. Da war es noch nie so ausgesprochen. Ne, da gab's
aber wobei, das können wir auch mal kurz, ich finde es schon interessant, also dass er sich jetzt überall positioniert, das hat für mich jetzt nicht den Eindruck, als würde er dann doch wieder den Weg in die freie Wirtschaft suchen wollen, oder? Also das wäre lustig, ne? wär sehr komisch, sagen wir es mal so, oder?
Ja, weil ja, zumal er ja auch versucht, so ein bisschen auch das letzte Engagement noch mal ein bisschen in ein anderes Licht zu stellen. Ist ja auch sein gutes Recht, sich auch zu so Dingen zu äußern, wie Jakobs zum Beispiel. Oder, ja, bitte.
Du kannst nee, wirklich. Doch, also das ist wirklich...
Doch, bitte.
Naja, okay. Wenn ich jetzt versuche, den weiten Einwurf zu machen... Und stell mir also vor, Philipp Thyroff.
Du bist einmal Bernd Haas, genau.
Bei allem. Oh ja, das konnte er. Das Einzige.
Schweizer Werfer, ja.
Dass die Vorstellung, und das sage ich mit jedem Respekt, den ich zusammenkratzen kann: Philipp Thyroff war ja vorher bei einem Schuhhersteller.
Birkenstock, ne?
Ja, wenn man das hier sagen darf.
Ja, darf man. Die sponsern uns nicht, also von daher. Ja,
wir tragen sie alle.
Ja. Ich trage im Urlaub ausschließlich Birkenstock. Aber und im Sommer
eigentlich. Im Sommer ich auch.
Ja. Mit Birkenstock durch Ehrenfeld. Und dann stelle ich mir vor, ich komme in die Fußball-Bundesliga und schwimme mich frei und gewöhne mich an die Branche und habe dann die Möglichkeit, bleibst du in der Fußball-Bundesliga oder gehst du zurück und verkaufst Sandalen? Dann bleibe ich wahrscheinlich in der Bundesliga, weil es einfach ein total spannendes und cooles Umfeld ist. Gerade also auch da wieder, der RSFC Köln ist ein absoluter Sensationsverein. Da wollen wir einen Punkt bringen. Also wir reden von einem dreimaligen Meister in der viertgrößten Stadt Deutschlands mit 160.000 Mitgliedern. Also da muss mir jetzt auch keiner irgendwie dabei helfen, mich für diesen Verein zu begeistern. Ja. Glaube ich schon, dass der jetzt, der hat seinen Lebensmittelpunkt in Bad Honnef mit der Familie und ja, dann ist der wahrscheinlich keiner, der jetzt unbedingt sich abwerben lassen muss und bei irgendeiner anderen Firma dann wieder die Zahlen verantwortet. Also ich glaube schon, dass es machbar war. Und wenn ich mir jetzt Christian Keller vorstelle, der jetzt in diesem Interview gesagt hat, er verantwortet gerade irgendwie zwei Bauprojekte und überlege sich, in die Wirtschaft zu gehen, habe ich gesagt, okay. Und jetzt lernt er wahrscheinlich gerade, wie schwierig es womöglich ist, außerhalb der Bundesliga sich gut unterhalten zu fühlen im Job und B, auch nur annähernd so zu verdienen. Ne?
Ja.
Also das nur mal ganz nebenbei, also was in der Bundesliga verdient wird.
Ja.
Wenn ich mir jetzt mal nur die Kennzahlen beim FC angucke, also Umsatz, Mitarbeiterzahlen, das ist eigentlich kein Laden, wo du als Geschäftsführer siebenstellig verdienst. Ne? darum. Ich könnte mir gut vorstellen, dass es durchaus machbar war, Philipp Thyroff für den FC und für die Branche weiterhin zu begeistern. Und ich kann mir auch vorstellen, dass Christian Keller rückblickend einen gewissen Schmerz verspürt, wenn er an die ja doch nicht langweiligen Jahre beim 1. FC Köln denkt, während er jetzt, wie ich wirklich auch nur las, ein Bauprojekt verantwortet. Was auch immer das ist.
Kommt ja immer aufs Bauprojekt an. Ne?
Ja.
Ist es ein Hochhaus, ist es eine Sandburg, wir wissen es nicht.
Auf Sand gebautes Hochhaus.
Ja, genau, aber wollen das jetzt auch gar nicht in Abrede stellen, das kann ich gar nicht beurteilen.
Nein.
Aber er hat ja sein Recht, sich zu äußern.
Total.
Ja, lass mal wieder kurz zum Sport zurückkommen.
Achso, ich wollte eigentlich noch eine Frage dazu stellen.
Bitte, dann hau rein.
Ich finde so ein bisschen, der Teppich ist jetzt schon ausgerollt. Ich meine, das hat man ja immer gesagt, dass es so ein bisschen Züge haben könnte, dass die jetzt schon so eine Ära bilden könnten,
ja,
oder? Das, was ja nicht ganz unwichtig wäre mal.
Ja, Phil Thyroff, ganz junger Mann, wird erst im Mai 50.
Ja.
Das ist ja das neue 30. Das ist
total jung, ja.
Nö, aber der ist ja wirklich auch total... ja, voller Elan und total fit und hat richtig Bock, was zu gestalten.
Aber Kessler haben wir jetzt noch gar nicht gesprochen, aber der war ja mehr oder weniger fast schon logisch. Ne?
Ja, ich musste immer, in meinen Anfängen war ja Klaus Horstmann in entscheidender Position beim FC als alter Sauerländer. Und Horstmann ist damals unter anderem geholt worden, weil er nichts mit Köln und dem Rheinland zu tun hat. Und das haben die damals zeitweise so vor sich hergetragen und gesagt, ne, so der Westfale hält, was der Rheinländer verspricht, so und darum wir mit Rheinländern können wir nichts mehr anfangen. Und da habe ich dann mal gesessen und gesagt, ja, ist jod, habt ihr jetzt gerade wieder eine Riesenidee, die ihr verfolgen müsst. Und da habe ich jetzt wieder dran gedacht, als Kess verpflichtet wurde, der in Hohlweide geboren wurde, also Schelsig, aber immerhin. Ja. Und ich finde, es darf natürlich nicht der Grund sein, ihn zu verpflichten, dass man sagt, das ist eine kölsche Jung, der kennt den Verein, darum holen wir den jetzt. Aber es darf natürlich auch gar kein Ausschlusskriterium sein.
Nein, absolut.
Weil ich habe es so, und wir erleben es ja jetzt sogar teilweise wieder bei Lukas Krasniok, und ich habe es aber auch wirklich bei zig Führungskräften beim FC erlebt, dass man, wenn die neu waren, hat man einen Kennenlerntermin, alle total nett, und hat man so, und die sagen, ach, sie sind ja schon was länger, sie sind ja von hier, aha, und wie ist es denn so? Und man grinst sich ein und sagt so, nein, es ist ja an sich eine herzliche Stadt und sie werden hier empfangen. Wenn sie beim FC sind, sind sie sowieso erstmal, ne, positiv einsortiert und machen sie nicht verrückt, aber halten sie die Augen offen. Und ein halbes Jahr später sagen dieselben Leute, ah, hätte ich das gewusst, ich hätte alles anders gemacht und dies und das und so viele Reibungsverluste und so viele Fehler gemacht und. Meistens können sie ja dann drüber lachen, die einen mehr, die anderen weniger. Und ich finde, es ist auf jeden Fall ein Faktor, dass du dem Kess diesen Verein nicht erklären musst. Im Gegenteil.
Also ich sag jetzt mal, Christian Keller ist, nachdem er 2,5 Jahre hier war etwa, ne, ich weiß es gar nicht mehr genau, gegangen und hat den Verein selbst im Fortgehen noch nicht richtig verstanden. Ja. Und das ist halt der Unterschied zu
Kessler. 3,5, oder?
Aber dreieinhalb, ist egal. Auf jeden Fall zu lange. Ja. Also meine persönliche Meinung ist ja nichts Neues. Also von daher ist das natürlich, was das angeht, Kess brauchst du nichts zu erklären.
Und wenn wir jetzt so ein bisschen auf die Tränengefühlsart drücken möchte beim Kölner, mit wem hatte man denn die größten Erfolge? Oder? Thielen?
Thielen natürlich.
Ach so, ich dachte jetzt mit Kess. Also ich meine aber generell
kam auch aus dem Verein.
So ein bisschen zurück aus diesen Ursprüngen. Ja. Ich glaube,
sorry, Hans Schäfer.
Ja, also all dieses, das muss ja nichts, darf nichts Schlechtes sein. Bei anderen Vereinen ist dann irgendwann gekippt, zu viel. Stichwort beispielsweise Dortmund vor allen Dingen. Aber er ist ja jetzt relativ unbefleckt und neu auch auf diesem Posten und all sowas. Ich bin mal gespannt. Also
ich lasse mich überraschen, weil er muss ja auch was bestätigen. Einen guten Sommer, muss man ganz klar sagen. Der Sommer war gut. Und jetzt auch mit Simpson Pius hat er auch nicht gerade einen Blinden gefunden. Also im Gegenteil. Das sieht alles ganz gut aus.
Er macht das sehr selbstbewusst.
Ja.
Jetzt übrigens wieder die Parallele Heidel-Bo Henriksen. Ich glaube nicht, obwohl es war ja eine starke Entscheidung von Kessler, zu sagen, Funkel muss durch den Auswahlprozess, wenn er diesen Auswahlprozess nicht absolvieren möchte, dann ist er für mich raus und dann verpflichte ich Krasniok und auch Thomas Kessler ist ja wirklich ein hochintelligenter Mensch, der eine sehr, sehr gute Einschätzung ja auch vorgenommen hat. Also es ist ja nicht so, dass irgendwer jetzt von Lukas Krasniok überrascht ist. Jeder wusste, der ist, wie er ist und der wird auch hier so bleiben, weil solche Jungs verändern sich ja auch nicht, ne? Zumal er ja auch ein erwachsener Mann ist. Ich glaube aber nicht, dass der Thomas Kessler sagen würde, meine Entscheidung und ich gehe mit Lukas Krasniok von mir aus auch unter, sondern da ist der Thomas ein absolut selbstbewusster und klarer Typ. Und
pragmatisch.
Und der wird auch pragmatisch, wenn das nicht funktioniert. Und es gibt eine bessere Entscheidung, dann wird er sich immer für die bessere Entscheidung und auch gegen seine Überzeugung von einem halben Jahr.
Ich würde da jetzt auch direkt unterstützend beitreten, weil einigen Leuten, die ja auch den Trainer doch sehr stark kritisieren, da haben wir heute gar nicht so viel drüber gesprochen, nur indirekt. Lass mich den Gedanken kurz zu Ende bringen, dass es genau das ist, dass sich das ein Thomas Kessler sehr genau anschaut. Ne? Dass er jetzt nicht sofort nach einer etwas schlechteren Welle ihn rausschmeißt, das kann ich nachvollziehen. Aber ob er dann wirklich auch derjenige ist, der sagt, der ist es für die nächsten Jahre, der bildet hier eine Ära, wie du eben sagtest, also auch angedeutet hast, dass es das wahrscheinlich eher nicht ist, das kann ich mir auch gut vorstellen.
Ja, aber was ganz entscheidend ist natürlich die Trainerkritik, auch was vieles aus den sozialen Medien kommt und uns zugespielt wird, bildet ja nicht nur das ab, was auf dem Platz ist, sondern was man viel links und rechts hört. Und das gehört ja trotzdem auch zum Trainersein-Paket mit dazu. Ja. Mhm. Also das Gesamtpaket-Trainer ist, glaube ich, so das, was immer wieder in Frage gestellt wird.
Ich habe das eben uns auch ein bisschen im Spaß nur gesagt, ich bin gespannt, wie er bei den Karneval kommt. Weil das ist ja, ich meine, da ist so ein bisschen sein eigentliches Verhalten, wie er gerne...
Ja gut, 11.11. war schon mal nicht so gut, würde ich sagen.
11.11. war als Lackmustest jetzt nicht, da hätte ich jetzt keine 3 gegeben. Also das... Als Lehrer. Also, aber da bin ich jetzt wirklich gespannt. Und ich würde, wenn ich als Schlumpf gehe, das Ding nach hinten tun. Mal so nebenbei bemerkt. Aber wie auch immer, ich lasse mich überraschen. Und da hilft natürlich Ergebnisse. Und damit haben wir den wunderbaren Übergang zu Wolfsburg. Weil das müssen wir jetzt auch noch mal kurz besprechen. Was erwartest du für ein Spiel? Eigentlich musst du es ja gewinnen. Ne?
Ja, und das ist auch, wenn, aber wo wir gerade beim Trainer sind, ich glaube beim Trainer, das Paket, das sind ganz viele, vieles, was wir als irgendwie dann, je nachdem, Schwächen empfinden, ist auch eine Stärke. Also das sind ja Stärken und Schwächen, die da sozusagen jeweils auf demselben Gen zu liegen scheinen. Und es gibt dann immer das eine nicht ohne das andere. Und ich finde es bei ihm extrem, dass er davon abhängt, wie die Spiele laufen. Mhm. Und ich glaube, wenn das hier, wenn er, jetzt mal vorausgesetzt, er ändert sich nicht großartig. Mhm. Weil es aber auch schwierig wäre, weil er womöglich, würde er sich entscheidend ändern, nicht mehr der Trainer ist, den man geholt hat und auch nicht der, den man im Moment braucht. Darum ist das so kribbelig alles. Mhm. Und darum auch, glaube ich, nicht sehr langfristig, denn ich glaube, du bist mit, auch nach dem Mainz-Sieg, da war es nicht so, dass man irgendwie so wie ein Märchen sagt und sie lebt im Glück bis ans Ende aller Tage. Ja. Sondern ich habe gedacht, die leben glücklich bis zur nächsten Niederlage.
Naja, und, die haben wir gerade.
Ja, und ich glaube, dass du nachhaltig, es sei denn, du marschierst und hast eine richtige Flughöhe und 10 Punkte Vorsprung und so, dann ist alles cool. Was aber nicht passieren wird, haben wir jetzt auch gelernt mit diesem Kader in der Situation. Mhm. Und darum glaube ich, er ist extrem vom Erfolg abhängig. Und darum stehst du jetzt schon wieder vor einem Schlüsselspiel. Und zwar im eigenen Stadion, gegen eine Truppe, die richtig Druck hat. Mhm.
Ja.
Und naja. ich will es mir, und wir haben ja erlebt, wie wenig Bonus und Kredit er bei der Fanszene zum Beispiel hat. Ich will nicht erleben, wenn du jetzt gegen Wolfsburg auch noch einen dieser Lieblingsplastikwerksvereine,
ja,
wenn du gegen die Freitagabends im ausverkauften Stadion richtig schön untergehst, man ist da wirklich auf der Rasierklinge unterwegs im Moment. Ja. Wobei auch das zu quasi auch gehört, der mag das ja. Mhm. Da macht er ja Urlaub.
Und ich glaube, das ist, also was, du triffst ja wieder auf eine Mannschaft, die unfassbar teuer ist und notorisch unterperformt, ja, seit 10 Jahren.
Ja. Ja.
Ist aber eine Mannschaft, die gerne in Köln dann trotzdem gewinnt.
Ja.
Und all diese Wabonspiel, du musst als quasi kannst du, glaube ich, wirklich nur längerfristig wirklich arbeiten, wenn du punktest. Erstens diese Dinger mal ziehen und vor allen Dingen in der Rückrunde in den Derbys anders auftreten und da mal ein Statement setzen, wo du so sagst, das ist mal was für einen Saisonrückblick, du gewinnst zu Hause gegen Leverkusen oder gegen Gladbach, ja, oder im besten Fall verlierst du beides nicht oder sowas. Ja, weil also diese Marker, die hat er noch nicht gesetzt, und ich glaube, das ist mitentscheidend, was vielleicht über den Sommer hinaus gehen könnte.
Genau.
Also ich glaube, das extrem
wichtig. Du wirst ja nicht Meister, den Pokal gewinnst du auch nicht. Kann auch keiner was führen, du ziehst los. So, also auf was sind deine Saisonziele? Ne? Und, ja, und jetzt ist dein Saisonziel natürlich der Klassenerhalt, aber den würde ich ja fast voraussetzen, weil es einfach im Moment stehen sie so da und die Konstellation in der Bundesliga ist auch so. Und du musst aber trotzdem, du musst dir noch ein Saisonziel suchen.
Ja.
Das mag ja auch mal sein, dass du hast ja Leverkusen und Gladbach sogar zu Hause. Ne?
Ja, beides zu Hause.
Dass du da mal einen raushaust und nicht wie zum Beispiel in Leverkusen. Das fand ich übrigens auch interessant von Kwasniok. Ich fand in Leverkusen, fand ich es gar nicht so schlimm. Mhm. Also sie sind dann jetzt nicht komplett abgeschossen worden. Und nach dem Spiel hat sich der Kwasniok hingesetzt und hat die Mannschaft in die Tonne gehauen. Also es war gar nichts, gar nichts, gar nichts. Da habe ich noch gedacht, naja, eigentlich, da kann man auch ein bisschen entspannter rausgehen, vielleicht nach innen noch mal ein paar Sachen ansprechen. Aber sich dann hinzustellen und zu sagen, komplette Katastrophe, ich weiß es nicht. Aber er sollte mal langsam, glaube ich, die Stimmung aufnehmen und sich bewusst machen, hey, ich sitze hier nicht so im Sattel, dass man mir verzeiht, hier Spiele in Serien nicht zu gewinnen und dabei auch nicht zu performen.
Und wie viele Pfeile hast du vor allem noch im Köcher? Der kann ja jetzt nicht die Mannschaft zum X-mal in den Sack treten. Genau wie nach dem, also kann er schon, aber die Frage ist, wie kommt das dann auch, selbst das Ding im Trainingslager vor dem Luzern-Spiel,
ja,
ist ja schon, finde ich, grenzwertig, dass er es dann auch so öffentlich
also macht. Ne? Das ist er, ne? Das ist er total. Also er ist ja einer, der kann überhaupt nicht was Schwelendes ertragen. Ne? Also wenn der in einem Raum sitzt und du hast so diesen typischen Elefanten im Raum und keiner sagt was und wenn du es dann drauf ankommen lässt.
Gerhard Struve hat das erlebt, oder?
Ja, natürlich, der war der Elefant. Du sitzt so dritt am Tisch und keiner spricht es an und ich würde jede Wette halten, Du sitzt da, zählst im Kopf bis 5. Mhm. Und während du noch bis 5 zählst, sagt der Quasi-Jock, Mann!
So, treibt deine Herde Elefanten
muss,
durch den
Raum. Der muss eskalieren, weil ja. es nicht aushält. Und das macht er mit etablierten Spielern. Den Move hat er ja auch gemacht, dass, mhm. Dass der die plötzlich ins Flugzeug setzt und irgendwie mit Umsteigen nach Hause schickt und
der Cutting in den Kader nimmt. Der ich gerne Videos von gesehen
habe. Ja,
wie die beiden morgens um 5 Uhr da sitzen.
Ja. Da hätte ja. ich wirklich gerne mal Mäuschen gespielt, was die sich unterhalten haben. Neulich im Geistbarkeit.
Dann fährst, ja. du, mit, dann fährst du mit einem Kader mit 3 Keepern fährst du zum Auswärtsspiel und die anderen schickst du aber nach Hause. Soll ich, so, das, aber das gehört bei ihm ja dazu. Das ist ja ein Muster. Ne? Also ja. er eskaliert gerne Dinge, er legt sich an, hat ja auch dann in Heidenheim, hat er ja dann lächelnd gesagt, ich wollte ja Wettbewerb im Kader, den habe ich doch jetzt.
So, ja, genau. Was denn, ist da besser als den dritten Torwart mitzunehmen?
Ja. Also. Und klar, da ist er wirklich gnadenlos und er wird es auch immer wieder machen. Also ich glaube, wenn Marvin Schwäbe dreimal daneben greift, dann wird er den aber sowas von in die Tonne hauen und sagen, naja.
Wobei das ja der Einzige bisher ist, der auch so öffentlich relativ wohlwollend über ihn gesprochen hat bisher, ne?
Ja, ist ein Kapitän.
Also, ja, muss man sagen,
ja.
ne?
Ja, ja.
Aber, ja, ja.
ja, aber...
Hast du gehört,
nein,
dieses...
Nein.
Das klang aber
nein, gerade. Das ist ja Vereinsressort. Ja. Der Marvin Schwäbe ist ein stiller Typ, aber einer mit einer super Wahrnehmung, auch einem feinen, guten Humor. Der ist Familienvater, der lebt so ein bisschen außerhalb Kölns, um sich auch so, ich glaube, so ein bisschen den Blick nicht verstellen zu lassen. Mhm. Das ist ein Typ, den würde ich niemals unterschätzen. Also der weiß sehr genau, was abgeht.
Also der hört sehr in die Kabine rein, meinst du der, auch
ja.
so?
Darum, und der ist, glaube ich, keiner, der eskalieren muss, um Themen zu klären.
So, aber auf den wird auch gehört, ne?
Wenn er was sagt. Oder? Also ich würde auf ihn hören als Mitspieler, weil wirklich ein... Ich hatte mit ihm im Sommertrainingslager mal nachmittags hingesetzt und da war ich nochmals überrascht, weil gerade er ist jetzt auch kein Mixzone-Typ. Ne? Mhm. Er ist keiner, wenn dem 20 Typen ein Mikro ins Gesicht halten, der dann irgendwie performt oder so. Aber wenn du mit dem in Ruhe sitzt, der hört gut zu und hat auch was zu sagen und hat wirklich ein Verständnis von Abläufen. Mhm. Einfach ein richtig anständiger Profi. Mhm. Und darum wird der wird halt niemals aus irgendeinem Affekt, aus irgendeiner Wut oder aus irgendwie einer Sehnsucht, eine Situation zu klären, indem er sie eskaliert, würde der sich plötzlich hinstellen und da irgendwas auch nur annähernd nach außen tragen, was nicht nach außen gehört. Darum, ich weiß nicht was, da müsste man ihn echt fragen, wie er es meint oder wie wirklich sein Verhältnis oder seine
Einschätzung ist. Das fände ich höchst interessant.
Ehrlicherweise. Ist auch ein interessanter Typ, muss man sagen.
Aber das,
auch
aber
wenn
das,
natürlich bei ihm immer gern diskutiert wird in letzter Zeit.
Aber er sitzt auf jeden Fall auf demselben Gen, auf dem das alles sitzt, was ich gerade gelobt habe, sitzt leider auch, dass er natürlich nicht mit uns dann in den Details redet.
Das ist dann der Haken an der
auspackt.
Sache. Achso, das will noch kurz in dem Zusammenhang, weil er auch kritisiert wurde, manchmal sehen wir Schwäbe zu kritisch. Ich sage das immer aus der Warte raus, dass es ein Torwart ist, der mindestens so gut ist für den FC, wenn nicht, also deutlich drüber hinaus, auf jeden Fall Bundesliga-reif. Ja. Aber man darf ja trotzdem sagen, wenn er Fehler macht, die man ansprechen sollte, finde ich.
Aber ich finde das gut, dass du den Teil deiner Community, den so das denkt, wir seien zu kritisch, weil mir wird eher vorgeworfen, dass wir ihn so positiv sind.
Ach so, nee. Also, okay. Das hatte ich schon mal so in den Kommentaren auch so gelesen, wieso haut ihr auf den Schwäbe drauf?
Okay.
Unbenommen davon ist der ein überqualifizierter Bundesliga-Torwart, der den FC besser macht. Aber ich finde trotzdem, dass er seine Schwächen hat.
Genau.
Wenn du das so einsortierst.
Genau. Er hat Stärken und Schwächen. Und ich glaube, dass er auf einem Niveau performt, wo man auch dann immer wieder die Schwächen nennen darf.
Genau.
Ohne ihn irgendwie.
Weil dieses Grundniveau ja da ist. Davon.
Genau, weil man so sagt. Eben, ja, weil das ist halt so klassisch auf hohem Niveau kritisiert, finde ich.
Leute, ich würde am liebsten noch 2 Stunden mit euch weiterreden. Das Dumme ist nur, irgendwann jetzt auch mal zum Ende kommen. Übrigens habt ihr mir noch keine Tipps für Wolfsburg genannt, obwohl ich euch gefragt habe. Aber ist ja kein Wunder, wenn man ja einmal so ein bisschen durch die Gegend rennt und rund um den FC, dann kommt man auch schon mal an anderen Ecken wieder raus. bitte, Wolfsburg.
Ja, Sieg. Sieg oder Spielabbruch? Ich würde sagen 3-1.
3-1, ohne Abbruch.
Ohne Abbruch. Ohne Unterbrechung auch bitte.
Ja. Wäre nicht schlecht. Also 3-1 ist notiert sozusagen über Kamera. Und du?
Ja, da würde ich auch kurz einleitend sagen, ja. Also wirklich kurz. Da hat uns noch einer verlinkt in einem Lied, Fred D. Note heißt der ist auf Instagram, der macht so kölsche FC-Lieder und der hat zu Av und zu Ache Tor gemacht. Das klingt sehr eingängig. Cool. Mhm. Das habe ich mir jetzt mehrfach angehört. Also liebe Grüße und deswegen Ache Tor, Ache 2 Tor und Vandenberg Premierentor. Also 3-0.
Okay.
Oh, das ja, was seid?
Der
zwei Vorlagen. Zwei Vorlagen. Hier, Laser.
Ja, Laserflanke.
Laserflanke.
Irgendwann mit eurer Erwartungshaltung, ne? Also das sind direkt wieder zwei hohe Siege.
Und du tippst immer 4-1.
Ne? Nein, ich nehme diesmal ein popeliges 1-0 für den ersten FC Köln. Gut.
Oh, wann fällt das Tor früh?
Ja, das fällt recht früh und dann halten wir dann irgendwie. Die ganze Zeit, ne? Also, und das Tor macht Ache. Ja. Das ist jetzt keine große Überraschung. Ja, damit sind wir durch für heute.
Ja,
dann
schön.
Hab ich mich zu bedanken, Christian. Ganz lieb.
Sehr, sehr gern. Sorry fürs Abschweifen.
Nein, das macht immer wieder riesen Spaß.
Davon lebt das ja.
Auch hier großes Dankeschön.
Dir auch.
Euch sowieso.
Schön,
und
dass
nächste Woche sind wir wieder da, auch mit mir. Ich bin dann auch da. Und dann.
Kommst du?
Ja, ich komme. Ich hatte mir vorgenommen, nächste Woche mal dabei zu sein. Macht's gut, bis nächste Woche. Ciao, ciao.
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 Tschüss.
Das waren die FC Thekenphilosophen mit Ralf Friedrichs und Julian Witze. Abonniert unseren Podcast, bewertet uns und erzählt es weiter. Schaut auch gerne bei unserem YouTube-Kanal vorbei. Bis zur nächsten Folge.